Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Folge 1294 und ich habe zwei Gäste mit Benzin im Blut, und zwar der Robin von Hooked.
Warum? Hallo.
Guten Morgen. Du klingst überhaupt nicht nach Benzin im Blut, sondern eher, als ob du total verpennt bist.
Ja, es liegt nicht daran, dass es früh morgens ist, sondern weil ich einen unglaublich harten Arbeitstag schon hinter mir habe. Du kannst es dir nicht vorstellen.
Am frühen Morgen? Wie kann das denn sein?
Ja,
du arbeitest nachts oder was?
Gibt keinen Sinn.
Okay. Und der zweite Gast, unser Rallye-Spezialexperte und sowieso auch Autorennspiel-Fanatiker, der Michael von Golem, ist wieder da. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir jetzt zu dem heutigen Thema kommen, würde ich ganz gerne noch die Chance nutzen, Michael, mit dir so einen kurzen Nachtrag zu der Dirt Rally Folge zu machen. Und zwar, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, dass wir so kurz danach nochmal casten und dann auch nochmal den gleichen Gast da haben. Wer mir auf Twitter folgt und dir, glaube ich, auch dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du es geretweetet hast, da hat uns nach der Dirt Rally Folge, hat mir ein Hörer eine Mail geschrieben und hat gesagt, ich habe mich da von eurer Euphorie so anstecken lassen, und habe mir das Dirt Rally gekauft und ich verstehe überhaupt nichts.
Oh, der Arme. Dabei hat er so eine gute Entscheidung getroffen.
Das schon, aber da haben wir im Cast überhaupt nicht drüber gesprochen. Dieses Spiel hat null Tutorial, Fahrschule oder sonstige Einstiegshilfen.
Die kommen halt erst noch.
Ja,
aber ja, haben wir nicht drüber gesprochen.
Das stimmt. Hoffe, aber es hat uns auch überhaupt nicht betroffen, weil wir natürlich alte Rallye-Veteranen sind und deswegen natürlich wissen, was das bedeutet, diese kryptischen Ansagen, die sind ja tatsächlich sehr kryptisch, was der Co-Pilot dir da sagt. Und wenn du es nicht verstehst, also überhaupt nicht verstehst, was der dir da sagen will, dann landest du halt relativ schnell im Graben und dann sind die ersten Spielstunden sehr frustig.
Und eine Ideallinie und so gibt's ja auch nicht, das stimmt schon.
Ja. Deswegen, ich habe ihm dann versucht, ein kleines Tutorial zu schreiben und immer sowas erklärt wie, ja, die erste Zahl ist dann die Entfernung, dann weißt du, es ist eine Rechts- oder Linkskurve und also 100 links 5 oder so heißt dann halt, in 100 Metern kommt eine Linkskurve, die kannst du im fünften Gang fahren und anhand der Zahl des Ganges kannst du schon ungefähr relativ gut dann einschätzen, wie du diese Kurve nehmen kannst.
Wobei die Zahl tatsächlich nur den Grad der Kurve, nicht den Gang voraussagt. Aber es ist natürlich eine gute Orientierung ungefähr.
Ja, aber ich dachte schon, dass sich das immer auf den Gang dann bezieht.
Nee, das überhaupt nicht. Es ist tatsächlich nur die Schärfe der Kurve. Das kommt ja auch ein bisschen aufs Auto drauf an. Also es ist nicht so, dass die Ansagen dann irgendwie anders sind, wenn du mit einem Viergang betriebenen alten Klassiker fährst, im Vergleich zu einem Fünf- oder Sechsgang.
Ich grätsch auch mal ganz kurz rein. Es gibt da einen Blogpost von einem der Entwickler, oder ich weiß nicht, vielleicht sogar von einem echten Rallye-Fahrer, der mit den Entwicklern gearbeitet hat, wo er diese ganzen Aussagen ganz einzeln nochmal aufdröselt im Steam-Forum.
Da ist doch das Tutorial. Ja, wunderbar.
Genau, das ist ja quasi im Spiel.
Okay.
Aber wenn du ein bisschen danach
das suchst. Das ist dann Shift-Tab einfach nur.
Genau. Aber das fand ich halt sehr hilfreich, weil da wird wirklich alles ganz einzeln aufgedröselt und ist wirklich sehr genau.
Okay, dann muss man sich das eben zusammenlesen. Das ist ja eh viel cooler, wenn man irgendwie 180 Seiten gedrucktes Handbuch lesen muss.
Genau.
In dem Saal jetzt,
wie früher.
Genau,
das
wie früher.
Wir mal alle.
Als alles, da war halt die Spielewelt noch in Ordnung.
Genau,
da,
einfach den Thread ausdrucken und in die Verpackung hauen. Ah, gibt's ja auch nicht, schade.
Kommt aber
und
noch.
Und ansonsten, der gute Mann kann es natürlich auch einfach ins Early Access Forum schreiben, dass er sich sowas noch wünscht. Aber dann schreibe ich auch gleich noch rein, dass das dann mir bitte nicht aufgezwungen wird, dass ich dieses olle Tutorial dann spielen muss. Sowas mag ich nämlich auch nicht.
Du bist dann gleich der Erste, der irgendwie Kacknoob und Go Home und sowas, Casual, fucking Casual Gamer und sowas.
Nein, ich bin immer sehr lieb und tolerant im Internet.
Achso, außer im Golem-Forum. Gut, aber das soll gar nicht unser Thema heute sein. Wir reden nämlich heute über
die Homo-Ehe. Es ist ja das erste Mal, dass mir tatsächlich ein männlicher zweiter Gast zur Seite gestellt wird. Manu hat mich immer nur mit einem weiblichen Gast ansonsten gekoppelt. Deswegen sind wir total up to date hier, wir drei.
Okay, dann müsst ihr jetzt da übernehmen. Dann.
Also das wurde mir so nicht gesagt vorher, wohin das noch geht, aber wir können über alles reden.
Jetzt bin ich völlig aufgeschmissen, wie ich jetzt eine gute Überleitung von Homo-Ehe zu Autos, Auto-Erotik.
So ist das mit den Mainstream-Medien, die sind mit Homo-Ehe ähnlich, überfordert.
Ähnlich erotisch wie unsere Stimmen klingen nur noch schöne Autos, wie zum Beispiel die in Project Cars.
Perfekt. Robin ist ein Profi, das merkt man. Der hat immer noch
die Moderationsschule gelernt.
Ja. Gut, Project Cars hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Vielleicht kann die jemand von euch besser aufdröseln als ich, weil das fing ja mal als irgendwie so ein Crowdfunding-Projekt an, was auch irgendwie jetzt immer noch da so mit drin hängt, dieses, wie heißt es, World of Mars Development oder sowas, ne?
Das stand nicht am Anfang, aber ja, es gab ein Crowdfunding, es war als Crowdfunding-Projekt gedacht und dann wurde im Verlaufe dieser Kampagne dieses WDM quasi gegründet.
Ach so. Aber was ist jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne und wieso hat das jetzt dann doch ein Publisher und das ist ja dann doch irgendwie alles etwas chaotischer, also oder nicht chaotischer, aber anders, als man es irgendwie normalerweise erwarten würde von einer Crowdfunding-Kampagne, oder?
Es gab halt den überwältigenden Erfolg von großen Spendengebern, sodass aus diesem, anscheinend scheinen alle Rennsimulationsfans in Wirklichkeit verkappte Millionäre zu sein und dann wurde aus diesem einfachen normalen Computerspielprojekt halt so ein Halb-Halb-Projekt, dadurch, dass die Summen so überwältigend gut und groß und hoch ausfielen. Das ist das, was ich darüber weiß.
Das schon, aber normalerweise ist es doch bei so Crowdfunding-Dingern immer so, dass man dann sagt, ja, ihr kriegt dann auf jeden Fall frühzeitigen Zugang und dürft euch schon mal irgendwie die erste, zweite und dritte, vierte Beta anschauen. Und das war jetzt ja bei Project Cars alles nicht so, wenn ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe.
Doch, das war Early Access und ganz ehrlich, wenn ich das fertige Spiel, was auf PC rauskam, irgendwie mit vor einem halben Jahr vergleiche, war das jetzt nicht der Riesenunterschied.
Also das war tatsächlich auch ab und zu ein bisschen problematisch, weil ich habe mir nach ein paar Hilfen für die Einstellung des Controllers gegoogelt und da findest du halt teilweise Tutorials aus 2013, die dann das Spiel da schon gespielt haben und die sind halt heute gar nicht mehr hilfreich. Aber also ich habe es damals nie gespielt, aber es war jetzt wohl echt lange tatsächlich vorher schon zockbar.
Also das Interface, das Menü ist das, was noch die größten Veränderungen irgendwie bekommen hat.
Wie muss das vorher gewesen sein?
Es war vorher auf eine gleiche Art und Weise unintuitiv.
Okay, also dann habe ich natürlich wieder die Konsolenscheuklappen auf, krieg gar nicht mit, was da alles Cooles am PC passiert. Aber auf Konsolen war es jetzt tatsächlich so, dass man halt gesagt hat, okay, es gab halt ein Release-Datum, dann kam es raus und dann konnten sie alle spielen. Es gab vorher keine Möglichkeit, da irgendwie schon mal Probe zu spielen oder sich möglicherweise sogar mit Feedback an die Entwickler da zu beteiligen. Gemacht haben sie Slightly Mad Studios, die für EA auch die Shift, also Need for Speed Shift Spiele immer gemacht haben, beide sogar, ne?
Richtig.
Ja.
Und davor, wer erinnert sich an die davorigen Spiele?
Ich könnte jetzt voll daneben lang, aber waren das die A-Factor-Leute? Okay, ich habe voll daneben gelangt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind die Race-Leute und die GTR-Leute.
Ah, ja, richtig, das
war's. Der Simbin-Teil.
Genau, ich wusste irgendeine dieser krassen Hardcore-Simulationen. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, welche von den beiden. Du hast recht.
Und ganz ähnlich fühlt sich dieses Spiel auch wieder an. Also noch am ehesten irgendwie an GTR 2 erinnert es mich, aber jetzt natürlich mit einem viel größeren Umfang und viel größeren Ambitionen dahinter. Sie wollen ja Konkurrenz sein für Gran Turismo und Forza.
Was durchaus mal die Platzhirsche sind in dem Segment. Also das ist natürlich schon gleich eine hohe Messlatte, die sich da selber gelegt haben.
Vielleicht zu hoch.
Das jetzt verrat doch nicht schon wieder alles. Was
dann Ich habe eine Frage gestellt.
Robin, fang doch mal an. Mit welchen Erwartungen bist du an Project Cars rangegangen? Was bist du so für ein Typ von Rennspieler? Also sprich eher Fun und Hauptsache schnell und gib Gummi oder tatsächlich Hardcore und bis ins letzte Detail am Fahrzeug rumschrauben und dann an Zehntelsekunden feilen auf der Strecke?
Also ich würde mich selbst als Simulationsfan bezeichnen, allerdings lachen mich da die Hardcore-Simulationsfans meistens aus. Ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist tatsächlich, also der fährt auch Rennen in echt und spielt halt sowas wie R-Factor und Assetto Corsa und so weiter. Sehr leidenschaftlich fährt er auch in Ligen mit und der lacht mich halt einfach
in
nur.
In Ligen fährt er?
Der fährt in Ligen mit.
Ja, ach so.
Genau. Ach so, im Ligen, nee, das fährt er nicht.
Ja, bestimmt auch so ein bisschen liegt man ja immer in diesen Rennsimulationsdingern, in den Playseats.
Der lacht mich dann halt regelmäßig aus, wenn ich davon rede, wie ich halt irgendwie Forza 5 oder sowas spiele und dann sage, ja, nee, ich mache das ohne Hilfen, weil das dann eine Simulation, weil das halt im Vergleich immer noch sehr, sehr arcadig ist. Aber in diesem Maße, also so in diesem Forza-Maße, bin ich schon Simulationsfan, dass ich halt gerne Spiele, die zumindest ansatzweise versuchen, das realistischste Verhalten von Autos einzufangen. Aber ich spiele auch so ziemlich jeden Arcade-Racer unter der Sonne.
Michael, wie ist das bei dir?
Ich spiele fast alle Rennspiele.
Aber du bist auch jemand, der durchaus eine Simulation was abgewinnen kann.
Absolut, absolut. Ich würde mich sogar als jemand bezeichnen, der mit Lenkrad auch gerne mal Hundertstel von Sekunden und dafür 50 Runden auf einer Strecke alleine fährt und daran Spaß haben kann.
Okay.
Und ich habe sogar einmal, das war noch zu E-Games-Zeiten vor, ach Gott, wie lange ist das jetzt her? 7, 8 Jahre. Da habe ich mal mit der Simulationsszene, das war GTR 2, das kam da gerade raus, habe ich ein 4-Stunden-Rennen mitgemacht mit Pinkelpause in der Box und. Das war richtig krass, war richtig gut.
In der Box mit einer Flasche für.
Entschuldigung. Kumpels von mir haben das tatsächlich mal gemacht. Die haben so ein 24-Stunden Le Mans-Rennen, ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel, ja, in Echtzeit gemacht und haben das dann immer so protokolliert. Und das ist wirklich witzig. Also die haben das wirklich so zusammen wie eine LAN-Party mit Hot Seat gemacht. Und das kannst du dann jetzt das Protokoll, das hatten sie dann irgendwo mal in so einem Word-Dokument runtergeschrieben. Und das ist halt total witzig, wenn dann irgendwie so nachts um 3 ist dann halt irgendwie so, ja, die Rundenzeiten sind jetzt wieder unter 2 Minuten irgendwie was gefallen. Und keine Ahnung, Fahrer funkt, er bräuchte neue Reifen und sowas, weil der irgendwie hinterste schon wieder aufholt. Und das ist sehr witzig. Und die haben dann auch wirklich zwischendrin halt dann immer so ein paar Stunden geschlafen, dann die anderen, und dann wieder Fahrerwechsel gemacht und haben das wirklich, ja, als halt Schulzeit war und man da viel Zeit hatte, mal an einem Wochenende 24-Stunden-Rennen zu simulieren.
Kann man ja tatsächlich auch mit Project Cars auch machen, da gibt es ein extra Achievement für sogar, dass man...
Kann man speichern?
Ich glaube, das ist in einem Stück, also die sagen, das muss man in einem Stück machen und die Beschreibung ist irgendwie, hey, warum streamst du es nicht? So, um sich nochmal extra auszulachen, so ein bisschen.
Boah, aber 24 das letzte 24-Stunden-Rennen, was ich gemacht habe, war in Gran Turismo 3, wo ich ja tatsächlich alles irgendwie gemacht habe. Da ging auch 24-Stunden-Rennen.
Nee, das.
Allerdings ohne Tageszeiten-Fortschritt.
Das wäre mir zu hardcoreig, das ist schon.
Da konnte man aber auch speichern halt.
Okay, das ist natürlich was anderes, aber ich glaube, ich würde es auch gar nicht schaffen, weil ich würde dann irgendwann so ermüden, dass ich zwangsläufig dann irgendwie einen Fehler auf der Strecke machen würde und dann wäre das alles weg, was ich mir, und dann würde ich mich erst recht ärgern, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 15 Spielstunden jetzt an der Mauer zerschellt sind, und deswegen würde ich das gar nicht erst anfangen. Zur Technik, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es nur mit Controller spielen, weil ich auf der PS4 gespielt habe, und danke Sony und danke Logitech, ich habe nämlich dieses Driving Force GT, was damals das offizielle Gran Turismo Lenkrad war, was aber weder von Sony noch von Logitech an der PS4 unterstützt wird. Irgendwelche Chips, die offizielle Hardware an der PS4 identifizieren und sowas, die fehlen da, aber Logitech und Sony schieben sich da so gegenseitig immer ein bisschen die Schuld in die Schuhe, und es gibt seitenweise Forenbeiträge, warum das nicht funktioniert, aber ich finde es schon ein starkes Stück. Das ist jetzt echt nicht so irgend so ein Wald- und Wiesenlenkrad, sondern das ist offizielle Gran Turismo Lenkrad. Da, finde ich, kann man dann schon mal einen Treiber raushauen. Deswegen musste ich mit Controller spielen, und ich sag's gleich voraus, das ist nicht ohne, weil ich habe gleich gedacht, ja, probierst du gleich mal aus hier, nimmst irgend so einen fetten Porsche GT oder was. Es war gleich Unwetter, also die Regen im freien Rennen gleich auf Unwetter gestellt. Und also ich habe, glaube ich, 3 Kurven geschafft, weil das Ding wirklich, also in jeder Kurve sofort am Heck weggedriftet ist. Es war fast unmöglich, diesen Wagen auf der Strecke zu halten. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist mit, also dann habe ich alles runtergestellt, schön Wetter und was weiß ich was, und selbst damit war es ganz schön schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, dieses Spiel ist nicht für Controller gedacht. Man braucht tatsächlich ein Lenkrad. Robin, du spielst mit Lenkrad, glaube ich, am PC, ne?
Neuerdings erst tatsächlich. Ich habe so 20 Stunden mit Controller auf dem PC gespielt. Also ich fange ganz zu Anfang an. Ich habe so 2, 3, 4 Stunden auf Xbox mit Controller gespielt. Bin dann auf PC gewechselt, habe da mit dem Controller so 20 Stunden gespielt und habe jetzt seit diesem Wochenende mit dem endlich mein Lenkrad. Und da habe ich jetzt auch nochmal so 3, 4, 5 Stunden mit reingesteckt.
Aber kannst du das Bild von mir bestätigen, dass man da schon eigentlich ein Lenkrad fast braucht, um wirklich gut zu sein?
Es kam auf die Plattform tatsächlich bei mir an, weil mein erster Eindruck wäre ja gewesen. Ich habe nämlich zu Anfang auf der Xbox 2 Abende, insgesamt ungefähr 3 Stunden damit verbracht, den Controller so zu konfigurieren in dem Menü, dass er nutzbar war für mich auf der Xbox. Und das war eines der frustrierendsten Spielerlebnisse, das ich je hatte. Ich war wirklich nah dran, den Controller auf den Boden zu hauen, weil die Menüstruktur auch so unglaublich langsam und benutzerunfreundlich ist. Aber es ist, also ich würde zustimmen, es ist wesentlich einfacher. Ich finde, es geht auch sehr gut mit dem Controller, wenn man 3 Stunden reingesteckt hat, sie zu konfigurieren.
Okay, dann muss ich mich zumindest nicht vollends schämen.
Nee, also ich habe da wirklich mit Tutorials aus dem Internet gesessen und Slider rumgemacht, aber das geht ja alles nur im Menü, da musst du immer aus dem Rennen komplett rausgehen für. Es war wirklich ein Akt.
Mhm. Michael, Plattform und welches Lenkrad?
Ich habe PS4 und PC gespielt, ungefähr zu gleichem Maße und auch jeweils mit dem Controller und dem Thrustmaster T500 RS. Das wird von soweit unterstützt. Okay. Und also ich fand mit den Fahrhilfen, die man ja sehr detailliert konfigurieren kann, ging es theoretisch auch mit Controller dann irgendwie auf Schwierigkeitsstufe der KI 50, 60. Aber ab 70 kann ich mit dem Controller dann auch nicht mehr ansatzweise mithalten. Weil? Und deswegen, ja, weil ich die Zeiten nicht fahren kann mit dem Controller, die KI auf 70 fährt. Das geht mit Lenkrad dagegen dann schon und da geht auch 80 theoretisch und dann ist da wieder Schluss.
Okay, also man merkt schon, ob jetzt mit Controller, mit Lenkrad oder so, es geht in die Richtung beinharte Simulation, was eigentlich mir im Grunde dann irgendwie zugute kommt, aber ja, ich weiß auch nicht so. Das ist schwierig bei mir. Ich bin irgendwie kein Fan mehr von solchen Spielen, wo ich wirklich im Prinzip eigentlich nichts mache, außer halt mit Autos über Rennstrecken fahren. Es ist irgendwie schwierig zu erklären, merke ich gerade. Aber ja, Project Cars legt's halt auch wirklich gar nicht drauf an, dir irgendwie was Unterhaltsames irgendwie vor die Nase zu setzen oder zu sagen, hey, wenn du jetzt hier gut fährst, kannst du das coole Auto freischalten oder sowas. Sondern es ist eigentlich wirklich drauf ausgelegt, ich komme dann gleich zu euch, vielleicht seht ihr das ganz anders, dass man halt einfach wirklich Spaß an dem Autorennen hat und an der Simulation hat und sich halt wirklich das so hintüftelt, wie man das haben möchte. Im Idealfall sich halt so seine 2, 3 Autos, die man gerne mag, antrainiert, sag ich mal, damit man mit denen gut fahren kann und dann halt einfach Kilometer abreißt. Also so ein wirkliches, irgendwie, dass man was freischaltet oder dass irgendwas kommt oder dass irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Story erzählt wird vom du dienst dich nach oben vom Nachwuchs-Rookie zum Weltmeister oder sowas, habe ich da an keiner Stelle feststellen können, Robin.
Ja, ging mir ganz genauso wie dir, dass ich da wenig Unterhaltung drin gesehen habe, mich mit dem Karrieremodus zu beschäftigen, weil er im Grunde einfach nur stinknormale Rennen darstellt und dann halt so ein bisschen ein Progression-System dir reinhaut, aber da du von Anfang an eh alles unlocked hast, was ich eigentlich sehr gut finde, fehlt dann da irgendwie die Motivation. Deswegen habe ich tatsächlich ich habe ungefähr eine Stunde mit dem Karrieremodus verbracht und habe seitdem ausschließlich online gespielt und keine Sekunde mehr im Singleplayer verbracht.
Michael, wie ist das bei dir?
Es gibt ja 3 Achievements, die man quasi sich holen kann und die gibt's halt nur in der Kampagne. Da muss man dann zum Beispiel 2-mal in Folge eine Rennserie gewinnen oder halt aufsteigen von dem kleinsten bis zur größten Klasse. Das ist dann quasi Kart bis zu einem Formel-1-Verschnitt. Und die haben mich schon so motiviert, dass ich mir die erarbeiten möchte über die Dauer und ich finde die Karriere für mich auch absolut ausreichend. Ich mochte zum Beispiel diese gekünstelten Grid Codemasters Kampagnen für die Karriere dagegen eher nicht. Oder das, was jetzt in den Formel 1 Spielen ist, das ist nicht ganz so meins. Ich habe genügend Fantasie für mich immer, mir da selber so kleine Geschichten drumherum zu spinnen. Aber ich kann den Kritikpunkt vollkommen verstehen von euch und der ist auch definitiv legitim. Das Spiel gibt einem sehr wenig in der Kampagne und wenn man da nicht gewillt ist, sich selber das zusammenzubasteln, worauf man Lust hat, dann gibt einem das Spiel eben so gut wie nichts. Dann fängt man wahrscheinlich mit den Kartrennen an, die ich auch noch als eine der am schlechtesten umgesetzten Klassen finde. Und das ist dann nicht das beste Spielerlebnis, was man eigentlich mit Project Cars haben kann.
Du hast ja gerade schon Karts angesprochen und Formel 1 und so. Wie bist du denn mit der Autoauswahl zufrieden?
Na, das ist eigentlich so ziemlich der größte Kritikpunkt, den ich am Ende an dem Spiel hatte, nämlich es schreibt sich auf die Fahne, mit Forza und Gran Turismo mithalten zu wollen. Die Autos, die am Ende zur Auswahl stehen, können da aber gar nicht mithalten. Also es gibt nicht die normalen Supersportwagen, die man halt aus einem Gotham Racing oder Metropolis Speed Racer oder halt auch jetzt Forza und Gran Turismo kennt. Die gibt es hier fast gar nicht. Es gibt immer Rennvarianten von vielleicht einer Version davon. Es gibt auch insgesamt ziemlich viele Autos und die sind auch sehr unterschiedlich. Und manche Rennserien sind sehr, sehr cool umgesetzt. Da ist es dann fast so wie Tocker 2 damals noch und Tourenwagenmäßig oder es ist halt wie in der Formel 1, aber dann halt auch nicht ganz so gut wie in einem richtigen Formel 1-Spiel. Es will so alles liefern, aber schafft es nicht, eine normale Supersportwagen, ich fahre auf Streckenerfahrung wie Forza oder Gran Turismo zu liefern. Das schafft das Spiel überhaupt nicht. Und wer darauf Lust hat, wird hier auch wenig finden, was ihm Spaß macht.
Also ich habe mir die Autoauswahl angeschaut und habe gesehen, was, es gibt nur 6 BMW und dann habe ich sofort die Disc rausgenommen, zerbrochen und weggeschmissen. Das war meine Haltung dazu, weil Rennspiele, die weniger als alle BMWs bieten, kann ich nicht ernst nehmen, oder Robin?
Ich bin da relativ, also ich habe da keine große Meinung zu, weil ich zwar Autofan bin, allerdings nicht so in der Materie drinstecke, dass ich jetzt selbst die Ahnung habe, was der Unterschied zwischen den 15 Varianten eines jeden Sportwagens ist irgendwie. Deswegen konnte ich mit diesen 1000 Autos, die es bei einem Gran Turismo gibt, nie irgendwas anfangen und selbst die 250 Autos von einem Forza gingen da schon über meinen Horizont hinaus. Deswegen stört mich das tatsächlich nicht. Also ist einfach kein Ding, wo ich sage, das ist ja furchtbar.
Okay, also du findest tatsächlich die bewusste Reduktion von einem Project Cars fast ein bisschen angenehmer.
Also angenehmer würde ich auch nicht sagen, weil ich so einfach so gar, also ich, mir fällt es halt einfach nicht auf, weißt du? Ich bemerke es einfach nicht, ob da jetzt wahnsinnig viele oder wahnsinnig wenige Autos drin sind, weil ich mir meistens meine paar Favoriten raussuche und dann bei denen sitzen bleibe. Ich erkenne aber natürlich, dass es einfach für die Leute, die sich wirklich in diese Materie reinsteigern und die jetzt die nächsten 2 Monate nichts anderes machen wollen als Project Cars spielen, dafür ist diese Autoauswahl definitiv einfach zu wenig. Das ist, glaube ich, ganz klar.
Es ist ja auch nicht, also eigentlich ist es ja sogar darauf ausgelegt, über mehrere Jahre das Projekt zu sein, wo halt immer mehr dazukommt. Es ist auch nicht eine bewusste Reduktion gewesen, sondern es war einfach das, was sie haben schaffen können, bis sie jetzt mal den offiziellen Erscheinungstermin einhalten mussten und das Spiel veröffentlichen. Also geplant war es mit sehr viel mehr Autos und gerade am PC auch mit unendlichen Mod-Möglichkeiten, sodass man theoretisch halt alles umsetzen kann.
Aber war denn nicht auch, also das ist natürlich ein valider Punkt, dass man sagt, ja gut, da kann ja sicherlich noch viel kommen und da kann man ja mit Autopaketen, sei es jetzt DLC oder vielleicht sogar gratis zum Download, sicherlich noch viel erweitern. Aber war denn nicht auch bei Gran Turismo das mit diesen riesigen Autozahlen nicht auch irgendwo immer eine Mogelpackung? Weil es gab ja dann im Endeffekt doch immer nur eine kleine Auswahl, die so wirklich schön detailgetreu umgesetzt waren, wo in die Cockpits richtig 1:1 original waren. Und der Rest war im Prinzip nur, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen Füllmasse.
Das ist gar keine Frage, ja. Also ich glaube, es waren 800 von den 1000 Autos sogar, ne? Die einfach nur so dargestellt wurden. Deswegen
bei GT5 auf jeden Fall, ja. Bei GT6 ist es mit dem Fahrgefühl eigentlich so, dass sie schon sehr unterschiedlich sind. Optisch gibt es da noch die Unterschiede, aber das ist schon eine deutlich andere Hausnummer als das, was Project Cars jetzt hier an den Start stellt. Und auch Forza bietet deutlich mehr Autos und vor allen Dingen variantenreichere Dinge.
Aber was ich jetzt hier denen auf jeden Fall positiv anmerken muss, ist, ich habe es jetzt nicht bei allen Autos ausprobiert, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber bei denen ich es ausprobiert habe, da waren selbst die Cockpit-Anzeigen animiert. Also das heißt, sprich, du hattest einen Tageskilometerzähler, du hattest eine Tankanzeige. Die Uhrzeit hat, glaube ich, immer nicht funktioniert. Das war ein bisschen schade. Das wäre natürlich cool, wenn er sagt, da noch die Konsolen oder beziehungsweise die PC-Zeit hätte er ausgelesen. Die blieb irgendwie immer auf so einer 17 Uhr stehen oder so.
Ja, weil du den Progress der Zeit ja einzeln answitchen musst. Dann geht auch die Uhr. Also die geht selbst dann, die orientiert sich immer an der für die Strecke eingestellte Zeit.
Ah, okay. Ja. Dann, es stimmt, dann
und die ist das funktioniert ja doch sehr gut. Wenn du die auf 4-fach machst, geht sie halt 4-mal so schnell. Und wenn du sie auf 10-fach oder 100-fach, ich weiß nicht das Maximum, aber ich habe es einmal sehr schnell gemacht, dann dreht sich die Uhr auch oder geht die Uhr halt sehr schnell vorwärts. Das ist ganz cool.
Ah, es stimmt. Es gibt sogar noch einen Knopf in der Tastenbelegung, den du auch manuell beilegen musst und was auf der Konsole, glaube ich, ziemlich unmöglich ist, weil der Controller einfach nicht genug Knöpfe hat. Aber mit diesem Knopf kannst du noch die Anzeige auf dem Cockpit auf der Cockpit-Anzeige durchschalten. Das heißt, wenn du so ein elektronisches Lenkrad hast bei so einem Sportwagen, kannst du diesen Knopf dann drücken und dann switcht der dort eben, was der dir wirklich anzeigt, wie jetzt so ein echter Wagen. Das ist ein sehr, sehr cool, also sehr viel Liebe zum Detail, was du dann auch weder bei Forza noch bei Gran Turismo hast.
Ja, auch das mit den Scheibenwischern, das dynamische Wettersystem bringt einem ja oft Regen oder Sturm herbei und da muss man halt die Scheibenwischer selber manuell anschalten, das fand ich auch immer sehr schön. Genauso dasselbe wie mit dem Licht.
Aber das ist doch heutzutage, hat doch jeder einen Regensensor und einen Lichtsensor und sonst was.
Ja, ich mag es trotzdem gerne damit rumspielen.
Okay. Apropos detailgetreu, jetzt korrigiert mich auch bitte, wenn ich da wieder falsch liege, aber das Schadensmodell ist ja auf jeden Fall vorhanden. Und da war ich tatsächlich bei einem Spiel, was lizenzierte Autos hat, sehr überrascht, dass es da sowas mitbringt. Hat, glaube ich, keiner der Konkurrenzprodukte so in der Form, ne?
Naja, das Schadensmodell ist jetzt nicht super überzeugend. Das habe ich auch schon mal besser gesehen in anderen Rennspielen. Aber es ist deutlich besser als das von GT und Forza. Da braucht man gar nicht drum herumreden. Es reagiert nur manchmal recht komisch. Aber ja, das wird einer der Gründe sein, warum eben auch nicht irgendwie der Königsegg und so, was weiß ich nicht, alle Sportwagen dabei sind. Weil das lizenztechnisch bestimmt auch ein Problem gewesen ist, auch bei diesem Spiel. Es sind ja nun mal viele Rennboliden, die in ihrer Rennfassung dann auch schon wieder eine ganz andere Lizenz erfordern als das normale kaufbare Auto für die Straße.
Klar, also ich meine, realistisch ist es nicht, weil man natürlich immer noch, wenn man mit 200 auf der Geraden am Ende gegen die Mauer kachelt, dann ist meistens ein bisschen mehr eingedrückt als vorne der Kühler. Aber trotzdem fand ich das dann halt ganz cool, dass ich gesehen habe. Ich habe auch gemerkt an einer Stelle, da bin ich irgendwo mal einmal innen irgendwie so leicht an so eine Innenmauer gerempelt und dann hat das Auto auf einmal die ganze Zeit irgendwie nach links gezogen, weil da halt einfach dann irgendwie die Aufhängung verzogen war oder eingebeult oder sowas. Und dann bin ich weitergefahren und habe ich irgendwann mal den Kühler und da ist der Motor halt heiß gelaufen und dann ging halt einfach mitten auf der Geraden, buff, ging der Motor aus und ich konnte noch bis zum Ende der Geraden rollen und das war's dann. Und das war halt nicht in dem Moment, wo ich den Unfall hatte, sondern es war halt so ein schleichender K.O., der sich erst nach und nach dann eingestellt hat. Und das sind schon so Sachen, die tatsächlich dann schon eher dahin sprechen, dass da halt ein Schadensmodell zugrunde liegt, was eben nicht realistisch ist, aber doch merklichen Einfluss auf Fahrverhalten und auch, ja, ich sag jetzt mal, Beständigkeit der Fahrzeuge hat, oder Robin?
Ja, absolut. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass man die tatsächlich irgendwie fast an einer Hand abzählen kann, die Effekte allerdings. Also genau diese zwei Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die sind mir halt auch passiert, in diesen jetzt insgesamt knapp 30 Stunden, 25 Stunden, aber mehr nicht. Also immer, wenn ich einen Crash baue, ist es entweder so, dass ich halt dann nach links oder nach rechts ziehe oder mir geht der Motor dann halt irgendwie ein paar Runden später aus. Allerdings sowas wie bei Dirt, wo ich halt dann irgendwie mit einem Reifen gegen eine Leitplanke schlage, also Dirt Rally jetzt dem neuen, wo ich mit einem Reifen gegen die Leitplanke schlage und dann der Reifen irgendwie einen schleichenden Plattfuß hat. Sowas ist mir noch nicht in Project Cars passiert, aber ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur an mir lag.
Ja, klar. Kann natürlich sein, dass dann so ein paar Standardunfälle einfach drin sind, dass dann es natürlich auch so ein bisschen Augenwischerei ist, weil sie dir dann im Endeffekt, egal wie du crashst, dann doch immer die gleichen zwei, drei Ausfallgründe dann präsentieren. Aber trotzdem.
Nur fürs Protokoll, die jetzt von euch beschriebenen Unfälle und Situationen, die passieren, sind auch mir so vorgekommen. Die gibt es natürlich in Forza auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und auch in GT6 in der Form auch. Auch Motorschaden und auch das nach links ziehen und auch einzelne Reifen
verlieren. Aber die Schäden sind, schauen doch irgendwie nicht. Also ich habe
das kommt drauf
an. Man sieht es ein bisschen mehr.
Ja, man sieht es schneller und eher und es ist auch ein bisschen extremer. Aber die anderen beiden bieten das in der Form auch. Ich meine, super realistisch ist es in keinem der drei Spiele und mit ein bisschen Fantasie, kann man dann halt auch aufhören, wenn man total gegen die Wand dotzt, wenn man jetzt im Superrealismus-Modus ist. Und oft ist es dann ja sogar auch komplett vorbei.
Ja. Was ist denn deine Lieblingsstrecke, Robin? Weil
was hast
du denn da?
Also, das ist eine geile Frage, weil es so, gerade bei dem Spiel so schwierig ist, aber ich wollte da jetzt nicht dazwischen grätschen.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich ganz einfach. Also bei mir ist es auf jeden Fall einfach Spa Belgien. Das ist halt generell meine Lieblingsstrecke. Und jedes Rennspiel, das Spa hat, da ist dann diese Strecke auch automatisch die Lieblingsrennstrecke. Einfach diese erste Kurve mit der Steigung ist einfach das Beste, was je im Rennsport erfunden wurde und erfunden wird. Das wird niemals erreicht werden. Ich war da auch schon ein, zwei Mal vor Ort. Ich liebe diese Rennstrecke von der Atmosphäre her, von diesem sehr ländlichen Idyll, aber auch von den Kurven her, die halt sehr, sehr unterschiedlich und abwechslungsreich sind. Deswegen ist das ganz oben dabei.
Okay, dann machen wir doch gleich da mal weiter, weil dann kennst du wahrscheinlich die Rennstrecke auch in- und auswendig und hast die schon in 1000 anderen Spielen ausprobiert. Wie gefällt dir denn dann in Project Cars die Umsetzung?
Ich finde, wir kommen da mittlerweile an einen Punkt an, wo ich als Laie da keinen Unterschied mehr erkenne. Also ich hatte da eine sehr interessante Diskussion tatsächlich erst letztens drüber, weil mittlerweile werden die Strecken ja alle gelaserscannt, ne, wo es dann einfach wirklich alles 1:1 quasi im Spiel enthalten sein soll. Und für mich wirkt das dann auch so. Ich hatte dann aber eine Diskussion mit dem Kumpel, von dem, den ich bereits erwähnte, der halt tatsächlich Rennen fährt. Und er sieht dann tatsächlich noch Unterschiede, dass so ein Laserscan in Project Cars oder Assetto Corsa deutlich detailreicher und realitätsnäher sei als so einer wie in Forza 5. Das kann ich jetzt nicht selbst bestätigen, weil ich für mich als Laie wirkt es tatsächlich identisch. Aber laut ihm ist das in diesen Spielen tatsächlich, also in Project Cars und Assetto Corsa, sehr, sehr genau.
Okay, und wie ist das so mit Streckendetails? Weil das ist immer irgendwas, was manchen Leuten irgendwie scheinbar voll wichtig ist. Mir ist das eher wurscht, weil ich halt sag, zählt das, was auf der Strecke passiert. Und ob da jetzt die Zuschauer fünf immer wieder gesampelte Charaktermodelle haben, ist mir dann eigentlich egal, weil das nehme ich so nicht wahr. Hast du da irgendwie einen Vergleich?
Also ich noch, weißt du, diese Rennstrecken, die die Project Cars benutzt, sind ja fast alles wirkliche Rennstrecken, die abseits von irgendwelchen, weiß ich nicht, also sowas wie Monaco gibt's da ja gar nicht, wo du wirklich durch, oder? Gibt's Monaco?
Monaco gibt's.
Ja. Es gibt Monaco.
Das heißt Monte Carlo, ja.
Ach so, daran da bin ich noch nicht gefahren tatsächlich. Hab ich irgendwie noch immer übersprungen versehentlich. Naja, aber die sind halt wirklich in der Unterzahl. Du hast ja zum ganz großen Teil wirklich abgesteckte Rennstrecken, die einfach nichts optisch groß zu bieten haben. Und das fällt mir irgendwann auch, also es fällt mir tatsächlich nicht mehr auf, weil ich ausschließlich auf die Rennstrecke gucke. Da bin ich, glaube ich, nicht so ganz der Richtige, um das zu beantworten, weil ich einfach diesen Kritikpunkt selten sehe in Rennspielen, dass da nicht genug drumherum passiert.
So, Michael, so ist es. Wenn man den Moderator auslacht, dann wird man 5 Minuten nicht mehr zu Wort gelassen.
Och, ich habe da kein Problem mit.
Aber deswegen jetzt an dich auch die Frage, was ist denn da?
Ich habe auch gar nicht dich ausgelacht, ich fand es einfach amüsant. Ich freue mich, ich bin gerade ein lebensfroher Mensch, das war alles. Ich konnte meine Freude nicht zurückhalten. War jetzt die gleiche Frage an mich, oder was? Jetzt
ja, was ist deine Lieblingsstrecke?
Meine Lieblingsstrecke ist Laguna Seca, schon in allen Rennspielen. Das ist falsch. Mensch, ich wollte dich gerade loben, weil Spa so eine gute Wahl war, die ich auch absolut nachvollziehen kann. Aber alles Laguna Seca mag ich wegen der Corkscrew und die auch vom Setting her, das hat immer diese schönen Sonnenuntergänge in den meisten Rennspielen. Und da man hier ja die Tageszeit komplett frei konfigurieren kann, gibt es auch hier die schönsten Sonnenuntergänge wieder zu sehen. Und auch da war ich tatsächlich schon vor Ort und konnte mir das mal ansehen. Und bin auch absolut überzeugt, dass das hier so gut wie in Project Cars noch nicht umgesetzt wurde durch ein Gran Turismo vorher.
Das kann ich zumindest ganz kurz sagen. Diese Corkscrew ist diese Kurve, die man hinter der Kuppe dann, wenn man sie sieht, ist eigentlich
Kuppe
schon
links,
zu spät.
Rechts. Ja,
okay.
Kuppe links,
und dann geht rechts. Die so richtig steil nach links wirklich, runter.
Ja, das ist die größte Arschlochkurve.
Und in echt kannst du da halt fast nur auf den Po runterrutschen. So steil ist die. Das echt? Ist also echt extrem, ja.
Okay, krass. Ja, weil die kenne ich auch aus Laguna Seca wirklich leidlich. Es ist natürlich, wenn man die dann einmal perfekt schafft, dann fühlt man sich halt wie der beste Rennfahrer aller Zeiten, weil die wirklich durch diesen steilen, und man sieht sie halt auch nicht. Das heißt, du weißt nie genau, du bremst im Prinzip blind an, ne? Und musst dann schauen, dass du halt im Prinzip, ohne dass du die Kurve siehst, schon den richtigen Einlenkpunkt findest.
Und es gibt noch einen Mini-Jump quasi in der Kurve, den man machen kann, wo wenn es halt richtig gut umgesetzt ist, dann hebt man ganz kurz ab mit dem Auto.
Okay. Robin, du magst sie überhaupt nicht.
Ich bin einfach nicht gut drauf, deswegen mag ich sie nicht tatsächlich. Das ist ganz einfach. Ich sowohl bei der ersten Kurve nach der Gerade verpasse ich den Bremspunkt immer, und ja, diese Corkscrew-Kurve ist einfach mein ganz persönlicher Hassfeind. Ich glaube, ich habe die einmal richtig hinbekommen. Ansonsten bin ich da immer dafür verantwortlich, das gesamte Teilnehmerfeld rauszuballern.
Dabei ist sogar die allerschwerste Kurve in Laguna Seca die allerletzte.
Die Haarnadel?
Ja.
Da ist es halt schwer,
die meiste Zeit zu verlieren bekommen, kann.
Ne? Aber ja. bei der Corkscrew-Kurve, da, wenn du sie halt nicht perfekt bekommst, bist du einfach direkt in dem anderen Auto oder in der Wand. Das ist bei der Handel am Ende dann nicht ganz so schlimm.
Da kann man es noch abfangen, und ich finde, die sieht man halt auch leichter, weil da weißt du halt immer genau, okay, ich muss irgendwie bei der 100-Meter-Marke richtig hart anbremsen und dann im Prinzip fast bis zum Stillstand runterbremsen, weil dann wirklich eine brutal scharfe Kurve kommt. Das, finde ich, kann man sich darauf vorbereiten. Aber die Corkscrew, die kannst du halt auch 10-mal ganz ordentlich hinbekommen und denkst, ja, jetzt habe ich die einigermaßen drauf, jetzt weiß ich, wo der Anbremspunkt ist. Und dann beim 11. Mal kegelst du dann halt wirklich vollkommen darüber hinaus. Und deswegen, die ist echt extrem schwer. Soll ich mal sagen?
Kurz noch zu Ende zu führen. Die Qualität der Strecken schwankt bei Project Cars, was diesen Aspekt der besonders realen Umsetzung irgendwie recht wird. Und zwar ist es so, dass ich den Nürburgring zum Beispiel nicht so gut umgesetzt finde wie in Gran Turismo 6. Oder Monaco wurde auch schon in anderen Spielen besser umgesetzt. Wahrscheinlich auch, weil sie da nicht die offizielle Lizenz hatten und dann halt so den Stadtkurs Monte Carlo halt kreieren mussten. Also es ist genau wie mit den Autos, so eine Mixed Bag.
Bessere und schlechtere dabei, ja. Ich finde das jetzt, ich schäme mich jetzt schon fast, das zu sagen, aber mir gefällt tatsächlich so diese langen Strecken viel besser. Also California Highway finde ich zum Beispiel ganz cool. Das ist natürlich keine Rennstrecke, hat überhaupt nichts mit einer Rennstrecke zu tun. Oder Côte d'Azur ist auch super schön, weil da hast du halt eine Bergstrecke mit Serpentinen und sowas. Und also allein das California Highway dauert, glaube ich, knapp 10 Minuten, inklusive Fahrt über die Golden Gate Bridge und so. Da ist wirklich alles dabei. Und das macht mir dann persönlich fast mehr Spaß, sowas dann zu fahren, als irgendwie auf einem kleinen Rundkurs, einer kleinen Rennstrecke, wo du halt 1,30 für die Runde brauchst oder sowas.
Ich bemerke jetzt gerade den Nachteil davon, nur online zu spielen, weil wenn du online spielst, hast du ausschließlich diese bekannten GP-Rennstrecken. Mhm. Und sowas wie California Highway oder halt Monte Carlo bin ich tatsächlich einfach noch nicht gefahren. Ich habe jetzt gerade mal kurz, als du das erwähnt hast, das YouTube-Video aufgemacht und ich habe die Strecke noch kein einziges Mal gesehen. Das ist dann tatsächlich der Nachteil, weil das ist wirklich eine Anzahl von 5, 6 Rennstrecken, die online gespielt werden. Aber diese etwas natürlicheren Strecken, Straßenstrecken, kommt leider fast gar nicht vor.
Warum? Für weil da keiner Bock hat, 10 Minuten zu fahren?
Oder? Ich schätze eher, also weil der Nürburgring kommt vor und der ist ja die längste, aber als Hardcore-Simulationsfan kennst du halt diese anderen Strecken schon. Es sind halt richtige Rennstrecken, deswegen haben die vielleicht einfach ein bisschen mehr Credibility, weißt du?
Genau, da haben die Simulationsfans einfach, denke ich mal, gar keinen Bock drauf. Für mich haben diese zwei Strecken auch nicht irgendwie Sinn ergeben in dem Programm. Die waren für mich so ein gefühlter Versuch, auch die Forza Horizon-Leute in irgendeiner Form anzusprechen mit Just for Fun, Ausrollmodus oder wir treffen uns in der Lobby und fahren ein bisschen in Kalifornien rum, bis wir dann alle da sind und ein richtiges Rennen starten können. Also
mach ihn halt fertig.
Ja, es ist echt, erst lacht er mich aus, jetzt disst er mich hier und ganz schlimm mit dir ist
das. Ich finde Project Cars, um das mal, das zeigt es ja ganz gut. Das ist ein Spiel, was auf der Konsole, wo du es ja jetzt auch ausschließlich gespielt hast, halt so mega fremd wirkt und eigentlich auch nicht so richtig hinpasst. Ich finde das ganz toll, dass es für die Konsolen erschienen ist. Aber das, was dieses Spiel ganz großartig macht, diese unendliche Freiheit, dieses viel Fantasie, dieses in Ligen fahren, diese Sim-Racing-Szene bedienen, die gibt es auf der Konsole halt fast gar nicht. Und da sind halt Spieler, die hauptsächlich an der Konsole Rennspiele gespielt haben in der Vergangenheit, halt so gar nicht drauf angepasst, was es da zu erleben gibt oder wie man mit so einem Programm vielleicht auch Spaß haben kann oder was man da erleben kann. Das ist gar nicht negativ gemeint. Ich finde das ja ganz toll, dass das endlich da darauf erweitert wird und die PS4-Version, die ich gespielt habe, ist vollkommen in Ordnung. Die ist toll. Die ruckelt zwar ein bisschen, technisch gesehen, bei vielen, vielen Autos auf der Strecke und mit vielen Wettereffekten, aber die lässt sich tadellos spielen. Das ist richtig gut. Und sowas, ich kann mich nicht erinnern, dass es so eine Art Spiel schon mal auf der Konsole gegeben hätte. In der Form. Da wäre Le Mans 24 Stunden auf Dreamcast irgendwie so das, was am nächsten rankommt. Und das hatte nur Le Mans.
Ich finde, das ist echt ein sehr valider Kritikpunkt tatsächlich, dass das eine neue Art für ein Spiel auf der Konsole ist, aber es sich nicht mal ansatzweise so anfühlt von der Einführung her, von der Menüstruktur her und sowas. Weil du startest dieses Spiel ja und dann hast du einen Satz, wo eine Tutorial-Frau dir kurz sagt, ja, hallo, das ist Project Cars, das ist der krasseste Shit, jetzt habt viel Spaß. und du denkst dir halt so ein bisschen, was soll ich jetzt machen? Und dann erkennst du halt erstmal, dass die Standard-Controller-Steuerung totaler Müll ist und du da wirklich erstmal dich stundenlang durchs Internet quälen musst, um da wirklich mal was Vernünftiges hinzubekommen. Und dann musst du dich aber auch erstmal selbst durch diesen Karrieremodus fuchsen und die Hälfte der verfügbaren Knöpfe sind in Optionen nicht belegt und lassen sich auch nicht belegen, weil auf dem Controller nicht genug Knöpfe zur Verfügung
stehen. Ja, das ist echt übel.
Also das sind alles so Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, das ist immer noch im Early Access. Auf der PS4 und der Xbox One. Und das geht eigentlich nicht.
Ist es also, ja auch. Also es ist halt ein Projekt, das sich noch weiter erweitern soll. Und ich bin auch super gespannt, wie das auf den Konsolen dann geschehen soll, weil es einfach nicht die gleiche Umsetzung wie auf dem PC erfahren kann, rein vom Interface her. Es ist unmöglich.
Also ich kämpfe bei Project Cars halt die ganze Zeit so ein bisschen mit mir selbst, weil immer, wenn ich auf der Strecke bin und fahren kann, habe ich Mörderspaß. Da macht es mir wirklich unglaublich viel Freude. Und da schafft es auch mir als jemanden, der jetzt mit Hardcore-Simulationen in den vergangenen Jahren nur wenig zu tun hatte, ich finde mich da so ein bisschen wieder rein und habe da wirklich Spaß dran, auch wieder zu lernen. Jetzt gerade, wo ich mein Lenkrad neu habe wieder. Also ich hatte früher, vor langer Zeit mal ein Lenkrad, aber habe jetzt länger nicht mehr mit dem Lenkrad gespielt. Und jetzt habe ich das mal wieder neu gekauft und ich bin jetzt halt wieder 4 Sekunden langsamer als mit Controller zu Anfang, weil ich mich daran gewöhnen muss. Aber selbst das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber immer, wenn ich nicht auf der Strecke bin und mich durch die Menüs fummeln muss, die wirklich, also ich verstehe nicht, wie man dieses Menü entwickeln konnte, das so unglaublich wenig intuitiv ist, dass Gran Turismo Konkurrenz macht von seiner Benutzerunfreundlichkeit her. und dazu gibt's zahllose Bugs und Abstürze auf dem PC, wo ich immer mal wieder auf dem Desktop lande, wo einzelne Autos in den Replays nicht auftauchen. Das ist was.
Hast du eine AMD-Karte gehabt oder Nvidia?
Das nee, war ich ja nochmal Nvidia gerade tatsächlich.
Krass. Okay.
Also das sind immer, ich habe ständig so kleine Sachen, wo so kleine Bugs, dass wie das mit den Replays war zum Beispiel, dass einfach Autos dort nicht mehr auftauchen und ich dann alleine um die Strecke fahre oder dass in Online-Rennen so in jedem zweiten Rennen kann die Hälfte des Teilnehmerfeldes früher losfahren als ich. Aus Grund, den ich immer noch nicht ganz verstehe. Das sind immer so Sachen, die immer so immer mal wieder mich so anpiekst und sagen, na, findest du es wirklich gut, findest du es wirklich gut? Und da hätte ich gehofft, dass vielleicht 2-3 Monate noch gewartet worden wäre, um diese Sachen auszubügeln.
Ja. Mhm. Was du auch mit dem Menü sagst, du hast ja teilweise sowohl im Menü, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, die Todeszone oder wie heißt es, dieser
Dead Zone.
Ja, genau, wann das in die, also wann in dem Fall bei dir das Lenkrad quasi erst anspringt oder wann der Controller-Stick überhaupt erst auf eine Lenkbewegung anspricht. Und da und über auch beim Tuning und bei den Einstellungsmöglichkeiten und alles Mögliche, da hast du teilweise irgendwelche Schieberegler, wo du gar nicht weißt, was bedeutet. Also da steht dann halt einfach so, keine Ahnung, vorderer Schlupfanstellwinkel zwischen 1 und 5 kannst du es dann einstellen oder zwischen 0 und 100%. So, und ich so, ja, ist jetzt, was bedeutet denn jetzt 0% und was bedeutet 100%? Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Ding einstellen soll. Und da hatte ich mich tatsächlich sehr alleingelassen gefühlt und war mir aber nicht sicher, ob es einfach an meinem Unwissen liegt.
Hat ja wahrscheinlich auch ein Typ einfach in seinem Keller programmiert und in das Programm eingebaut, weil es halt von so vielen Einzelpersonen zusammengefuhrwerkt wurde.
Ja, also teilweise liegt es nicht an irgendeinem Unwissen, weil sie benutzen teilweise auch einfach Begriffe, die sie selbst erfunden haben bei dieser Steuerung. Das ist mir halt auch mal aufgefallen, dass ich halt danach gegoogelt habe, aber nichts dazu gefunden habe, weil es deren Begriff ist für diese Fahrhilfe oder was auch immer das jetzt gerade ist. Da kann man sich wirklich nur durch Internetrecherche behelfen. Das ist leider so. Aber wo du gerade noch einmal ganz kurz einen Punkt zum Menü, weil damit habe ich mich ja ausführlich befasst, wo ich meinen Controller einstellen wollte. Und das muss ich nochmal kurz extra erwähnen. Um die Steuerung zu ändern, muss ich wirklich jedes Mal das Rennen beenden, ins Hauptmenü, dort in die Optionen gehen und dann in die Steuerung, um dort dann die Steuerung zu ändern. Und auf der Xbox One war es so, auf dem PC ist das jetzt nicht, aber auf der Xbox One war es so, dass jedes Mal, wenn ich das Optionsmenü verlassen habe, hat der gute 30 bis 40 Sekunden lang geladen. Also so ein Bloodborne-Ladescreen einfach mal dahin geklotzt. Und dann muss ich wieder ein neues Rennen starten und bei meistens da doch in der Startaufstellung stehen, warten, bis es losgeht. Und dann habe ich endlich gesehen, ob der jetzt so lenkt, wie ich das wollte. Meistens war es nicht der Fall und dann muss ich das Ganze nochmal machen, so dass ich in 5 Minuten vielleicht eine Änderung tätigen konnte. Das beschreibt für mich sehr, sehr gut, was für Probleme das Spiel bei der Benutzerfreundlichkeit hat.
Okay. Ja, auf der Konsole ist das ein Riesenproblem, dem stimme ich zu. Auf dem PC gibt es mit der Maus die Möglichkeit, oben rechts einen Schnellzugriff zu öffnen, der dich zumindest im Menü dann schneller zur Steuerung bringt.
Tatsächlich,
wusste ich
nicht. Wenn du im Menü dann im Spiel Pause drückst, Escape
oder so? Nee, das nicht. Es geht halt wirklich nicht aus dem Spiel, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch echt doof. Aber es gibt zumindest im Menü, wenn du dann das Rennen konfigurierst oder dein Auto, da gibt's ja auch nochmal unendliche Tiefen, wenn du dann den richtigen Button drückst, um dein Auto auch noch zu individualisieren. Und oben rechts hast du halt einen Quick-Access-Button, wo du auch schnell zu den Controls kannst. Direkt. Ja. Ohne vorher auf die Hauptebene zurück zu müssen.
Okay, aber das fiel mir auch auf, dass man da irgendwie im Optionsmenü gar nichts ändern kann, wenn man in der laufenden Partie drin ist, weil das dann halt einfach, da kommt halt nichts, kannst du nur das abbrechen. Und das fand ich halt so, weil gerade am Anfang, wenn man sich so selber erstmal reinspielt und auch selber so seine optimalen Einstellungsmöglichkeiten suchen will, da muss man halt öfter, gerade bei Autorennspielen, mal ins Menü, muss halt sagen, okay, hier vielleicht muss ich doch nochmal die Sensibilität da ein bisschen runterstellen von dem Controller und vielleicht muss ich doch irgendwie die, keine Ahnung, Traktionskontrolle eine Stufe raufsetzen oder so, weil ich es doch nicht ganz beherrschen kann. Und wenn du dann jedes Mal ins Menü zurück musst, dann ist das schon auf jeden Fall extrem.
Das Absurde bei den Pfeilhilfen ist ja auch, du kannst dir in dem Optionsmenü einen Button zuweisen, um die Fahrhilfen auszumachen im Rennen, aber du kannst es nicht im Rennen über die Optionen machen. Zumindest, oder geht das
mit den Fahrhilfen? Nee, habe ich nicht
rausgefunden. Nee, die Fahrhilfen, da muss man auch immer für zurück.
Genau, du belegst sie halt in den Optionen mit einem Button. Also wenn ich auf P irgendwie Bremshilfe an auslege, dann kann ich es machen. Ja. Aber wenn ich das vorher nicht belegt habe und auf den Konsolen geht's wahrscheinlich nicht, weil die Knöpfe alle voll sind, dann kann ich es nicht machen. Also das sind diese kleinen Sachen, die eigentlich für sich nicht schlimm sind, aber die sich wirklich unglaublich summieren bei dem Spiel.
Vielleicht einfach nur, also ich kann eure Kritik da vollkommen verstehen und das ist auch echt nervig. Ich möchte nur zu Protokoll geben, dass ich tatsächlich gar keine Probleme hatte, als ich zum Beispiel mein Lenkrad angeschlossen hatte, wurde es direkt unterstützt und ich musste nicht einmal ran oder so. Da hat einfach alles funktioniert. Also die Erfahrung kann man auch haben. Es ist jetzt nicht so, dass man mit dem Spiel zwangsläufig erstmal 2 Stunden mit der Steuerung rummacht.
Ja, nee, mit dem Lenkrad hatte ich auch gar keine Probleme. Angeschlossen hat sofort erkannt, welches das war. Ich habe auch das Driving Force GT, funktioniert auf dem PC ohne Probleme und konnte direkt losfahren.
Das Spiel weiß eben, wie es gespielt werden möchte.
Genau. Aber also, wie gesagt, ich kann es nur noch mal meinen Unmut zum Ausdruck bringen, dass ein offiziell von Sony für Gran Turismo lizenziertes Lenkrad auf dem PC dann funktioniert, aber auf ihrer eigenen Konsole nicht. Also yep. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Robin, warum bist du denn so erpicht auf Multiplayer? Weil die Gegner-KI so schlecht ist oder weil du einfach gar keinen Bock drauf hast, nicht gegen Menschen zu spielen?
Also vor zwei Gründe. Vor allen Dingen, also der erste Grund, warum ich es überhaupt gemacht habe, war halt, weil der Karrieremodus so substanziell los war und ich da keine Belohnungen erkannt habe oder keine einzigartigen Rennerlebnisse gesehen habe, warum sich das lohnen würde, das jetzt zu machen, statt irgendwie ein schnelles Rennen. Deswegen bin ich dann einfach mal in die Option in den Online-Modus gesprungen. Aber dann ist mir halt auch aufgefallen, weil es halt so eine wirklich Hardcore-Simulation ist, zumindest im Vergleich, ist das ein sehr anderes Publikum als zum Beispiel bei einem Forza. Wenn du bei einem Forza online fährst, dann ist es im Grunde Need for Speed. Ne? Also die Leute rammen und fahren halt wie die letzten Hänger. Bei Project Cars habe ich aber echt ein anderes Erlebnis gehabt, auf dem PC zumindest. Auf der Konsole habe ich es nicht online gespielt. Aber auf dem PC ist es wirklich so zu gut 80-90% mein Erlebnis, dass ich da mit Leuten fahre, die wirklich sich Mühe geben, sich nicht wegzurammen und Mühe geben, keine Abkürzungen zu benutzen. Und das ist ein großer Unterschied zu den normalen Racern, die man sonst von der Konsole kennt. Und macht mir dann sehr, sehr viel mehr Spaß tatsächlich.
Wie ist denn das Spiel da bei der Bestrafung in Anführungsstrichen? Also werden Leute, die andere bewusst absichtlich wegrammen, auch vom Spiel dann dafür bestraft? Oder ist das quasi, man muss sich halt darauf verlassen, dass die anderen da fair mitspielen?
Also wenn das Spiel so funktioniert, wie es soll, dann macht es das. Also du bekommst die schwarze Flagge für das Wegrammen von Gegnern und du bekommst so eine Strafe bei der Beschleunigung. Du kannst dann etwa 5 Sekunden nicht beschleunigen, wenn du irgendwie übers Gras fährst und so teilweise abkürzt. Das ist echt dann auch eine große Strafe. Allerdings war das bei mir sehr unzuverlässig. Also ich hatte einmal eine Sache, da habe ich mich verbremst und musste durchs Kiesbett fahren und war da allein dadurch schon sehr viel langsamer, als wenn ich den normalen Streckenverlauf gefolgt wäre. Aber als ich dann zurück auf die Strecke gefahren bin, habe ich dazu noch eine 50-sekündige Strafe bekommen und konnte 50 Sekunden lang nicht beschleunigen, wonach ich dann direkt überrundet wurde. Und währenddessen hatte ich auch mal, dass ich mich gedreht habe auf der Rennstrecke und wollte dann halt rückwärts den Leuten aus dem Weg fahren. Währenddessen ist der hinter mir, wollte mir auch aus dem Weg fahren, in die gleiche Richtung. Deswegen habe ich dann ihn getroffen stattdessen und wurde dann halt auch direkt disqualifiziert. Deswegen, während ich dagegen in Spa zum Beispiel in der ersten Kurve abkürzen kann, wie ich lustig bin und dafür nie bestraft werde.
Ja, also das ist sehr
mal so, mal so.
Ja.
Michael, du wolltest da noch was dazu ergänzen?
Ich stimme nur zu, das ist mega buggy. Also allgemein finde ich, dass der Rasen und gerade das Kiesbett sowieso nicht so stark abbremst, wie es vielleicht müsste oder für meinen Geschmack richtig wäre. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass es Kurven gibt, wo das nie funktioniert und man immer abkürzen kann, ohne eine Strafe zu kriegen. Und wie Robin schon gesagt hat, bei manchen Sachen gehst du mit dem dritten Reifen irgendwie gerade so aufs Gras und bekommst dann gleich eine fette 5-Sekunden-Strafe. Ist total dämlich umgesetzt und da müssen sie dringend nachbessern.
ich glaube, Monza ist das, was online dadurch fast unspielbar ist, weil obwohl diese Community sich schon sehr daran hält, aber bei Monza gibt es am Anfang die Schikane. Ist das Monza? Ich glaube, es ist Monza. Gibt es am Anfang eine sehr enge, langsame Schikane und die kannst du einfach komplett abkürzen, also einfach komplett ignorieren und geradeaus fahren und dem das Spiel interessiert es nicht. Und das ist halt heftig, also da weiß ich nicht so ganz, wie das passieren konnte.
Michael, spielst du denn auch eher online oder kannst du was gegen der KI sagen, wie du die im Vergleich findest?
Na, also ich hab am Anfang so die ersten 10, 15 Stunden halt den Karrieremodus gespielt und fand die KI okay, auch wenn ich gerade bei den Kollisionen dann immer unzufrieden war und ich finde allgemein, gerade bei Simulationen kann das mit der KI nie gut genug sein, so dass ich dann zufrieden bin, habe ich das Gefühl. Deswegen bin ich auch recht schnell dann online gegangen und bin zum Glück noch mit SimRacing mit Bindestrich und dann net.net ganz gut verknüpft und habe dann mit der Community ein paar Rennen gemacht und das war dann wieder so großartig, würde ich sagen, wie vor 8 Jahren mit GTR 2, einfach weil die Community dann so gut ist und es dann Spaß macht, auch nur ein offenes Training zu fahren. Und dann hast du eine Motivation, in diesem Training vielleicht unter die Top 10 zu kommen, weil die anderen, da gibt's dann halt Leute, die sind einfach generell besser als du, aber man kann sich einordnen und man kommt dann vielleicht ins vordere Drittel trotzdem bei 40 Teilnehmern. Solche Sachen, das sind dann so diese Mini-Geschichten, die man eigentlich nur in Project Cars aktuell so erleben kann. Erst recht, wenn man dann noch das dynamische Wettersystem und Tag- und Nachtwechsel und dazu nimmt. Project Cars liefert dir Erlebnisse, die sind einzigartig. Und das ist, finde ich, ist das, was das Spiel so besonders macht für mich.
Eine Frage muss ich jetzt am Ende tatsächlich noch stellen, weil, also das geht jetzt eher zu Konsolen, PC muss man da, glaube ich, nicht mehr vergleichen. Aber ich finde, von der Optik her ist es so mit das beste Rennspiel, was ich auf der PS4 gesehen habe. Ich kann es aber schlecht mit Forza Horizon, weil ich glaube, das ist der Konsens. Das ist doch aktuell so das bestaussehendste Rennspiel, was man bekommen kann auf den Konsolen, oder?
Ja, also das ist echt schwer zu vergleichen, weil du mit Forza Horizon halt, also wenn du jetzt einfach nur Auto neben Auto stellst oder Screenshot neben Screenshot, ist, glaube ich, Drive Club schon, also meiner Meinung nach zumindest, das Beeindruckendste. Echt?
Drive Club ist das Fall, Beeindruckendste, ja, denke ich auch.
Wenn du allerdings halt bei Forza hast, du halt diese auch riesige offene Welt noch dazu, wo man da das Argument bringen kann, deswegen ist das beeindruckender, aber das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Ich finde, wenn ich jetzt, also Drive Club oder Project Cars, fände ich schwierig. Ich glaube, ich würde dazu Project Cars tendieren, weil die ja, versuchen schon die 60 Frames zu erreichen, oder? Auf der Konsole, ich meine schon.
Es kommt darauf an, wie viele Autos sind. Also die 60 Frames kriegst du schwankend immer mal wieder, wenn du mit so 20, 25 Fahrern fährst. Mit 40 kriegst du nie 60 Frames.
Genau, während Drive Club ja auf die 30 gelockt ist. Wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, finde ich Project Cars tatsächlich schon beeindruckender, auch mit dem Multiplattform-Hintergrund. Wenn ich jetzt aber nur Screenshot an Screenshot halten würde, fände ich wahrscheinlich immer noch Drive Club beeindruckender.
Okay. Nee, dann ziehe ich meine Frage sowieso zurück, weil dann habe ich das alles vollkommen verpennt, weil ich bin ja glühender Verfechter der PS4 Master Race und es ging mir immer sehr nahe, dass es irgendwie hieß, das Xbox One hat das bestaussehendste Rennspiel mit Forza Horizon. Aber wenn das gar nicht der Fall ist, dann ist ja alles gut.
Wie gesagt, das Argument könnte man machen. Es ist echt eine Ansichtssache. Ich finde Forza Horizon auch zwei hübscher als Drive Club, aber ich kann verstehen.
Es ist mit dem Genre eh so schwierig. Du kannst Project Cars eigentlich nur mit Forza 5 vergleichen. Und da gibt es dann halt, ich finde, die sind sich recht ähnlich. Und Forza hat halt, das hat die schöneren Autos, allein deswegen ist es irgendwie schöner, obwohl es halt blöd klingt. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo es dann einen großen Unterschied gibt.
Ja. Gut, jetzt sollten wir doch vielleicht trotzdem, wir haben uns zwischenzeitlich vielleicht etwas in Rage geschimpft, irgendwie noch auf einer netteren Note rausgehen aus diesem Cast, weil ich glaube schon, dass wenn man wirklich Auto-Fan ist und nicht zumindest ein bisschen was für auch echt Simulationsrennen übrig hat, dann kann man mit diesem Spiel, auch wenn es aktuell sicherlich ein oder andere Problem noch mitbringt, nicht so wirklich viel falsch machen, oder? Man sollte sich zumindest mal anschauen, ob das was für einen ist, oder?
Also ich glaube, als Simulationsfan bist du sowas wie furchtbare Menüs sowieso schon gewohnt. Von allem, was
wenn man Assetto Corsa spielt, ja.
Genau, das habe ich halt am Wochenende mal gestartet, bin fast vom Stuhl gefallen. Deswegen sind das wahrscheinlich so Kritikpunkte, die Hardcore-Simulationsfans weniger tangieren wird. Allerdings, wenn man eben eher die Konsolenrennspiele gewohnt ist, sind das alles Punkte, die man im Hinterkopf behalten muss. Wenn man sie dann übersteht, dann bekommt man meiner Meinung nach eines der spaßigsten Rennspiele der letzten Jahre. Aber man muss eben ein bisschen arbeiten, um dahin zu kommen.
Ich sehe es, um im Internet speak zu bleiben, was Robin sagt.
Okay, alles klar.
LOL.
Dito. Wunderbar. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, ob da wirklich noch was kommt. Und ich hoffe ja auf den BMW-DLC, damit da endlich mal ernstzunehmende Autos erscheinen in diesem Spiel. Und ja, dann warte ich auch weiterhin, also wenn da einer von Logitech zuhört oder von Sony, das ist eine Frechheit, was ihr da macht, bitte unterstützt endlich mein Driving.
Ich habe noch eine Anekdote, die ich loswerden muss.
Wenn es ein neues Lenkrad, ja?
Wie bitte?
Ich sag, oder schickt ihm doch zumindest ein neues Lenkrad.
Das würde ja auch nicht gehen. Also ich bin ja mit dem Lenkrad, das ist ja vollkommen in Ordnung.
Aber es gibt doch bestimmt ein PS4-Lenkrad.
Ja, nee, ich glaube, Logitech funktionieren alle bisher nicht auf der PS4.
Nee, nur die Thrustmaster-Sachen.
So? Ja.
Das ist ja spaßig.
Das habe ich nicht. Ist überhaupt nicht spaßig. Es ist einfach eine Riesensauerei.
Okay.
Aber gut.
Ja, das ist ja alles klar. Aber dafür geht schon Oculus Rift. Ich habe es mit dem DK2 schon gespielt. Das war sehr, sehr nice.
Das erzähl ich nochmal ganz kurz.
Da gibt's ja auch diese extra Helmkamera für. Da stelle ich mir sehr cool vor.
Ich bin kein Fan der Helmkamera, aber insgesamt das im Cockpit umgucken fand ich extrem gut. Also man hat halt die DK2 Oculus Rift Nachteile, dass es halt so grob pixelig ist und man dann eben nicht mehr die Uhr ablesen kann, einfach weil es unmöglich ist bei den wenigen Pixeln, die Uhr dann noch darstellen. Aber davon abgesehen, das Gefühl, sich umzugucken und über die Schulter dann das andere Auto zu sehen in der Kurve, ist der absolute Wahnsinn. Das ist richtig, richtig geil.
Ist das Spiel dann auch tatsächlich drauf ausgelegt? Also sprich, wenn ich in dem Auto nach unten gucke, habe ich auch eine Mittelkonsole, einen Schaltkauf.
Ja, absolut. Du kannst alles sehen und es ist auch alles soweit
alles
richtig
umgesetzt.
Alles kann
man sehen vom Fahrer, okay.
Fast alles. es gibt, du musst es halt immer zentrieren. Es gibt dann so einen Zentrieren-Button. Das hatte ich, glaube ich, auf F gelegt auf der Tastatur. Du sitzt dann halt richtig am Start und dann drückst du einmal F, damit dein Kopf richtig sitzt, weil ansonsten, wenn du dich bewegst, sitzt du dann auch mal gerne in deinem Schoß oder halt über dem Dach und solche Geschichten. Das gibt's. Aber an und für sich ist die Oculus-Unterstützung schon sehr, sehr gut. Es läuft flüssig. Man kann sogar den Screen mirrorn, wenn man OBS benutzt, diese Streaming-Software. Dann lässt sich das Ganze auch leicht konfigurieren, weil, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die das interessiert, das Menü nämlich nicht mit Oculus funktioniert. Das heißt, das schlimme Menü, in dem man alles einstellen muss, sieht man nicht. Und dann kommt man eben gar nicht erst auf die Rennstrecke. Daran haben sie irgendwie noch nicht gedacht. Deswegen muss man unbedingt den Bildschirm doppelt darstellen. Einmal auf einem Monitor und einmal halt auf der Strecke dann in der Brille.
Okay, und das frisst doch nochmal mehr Rechenleistung, oder?
Nee, es wird ja einfach gemirrored. Also das ist kein großes Ding.
Okay, gut. Wer noch Videos sehen will, kann man die Leute, die sagen, ich will das mal in Bewegung sehen, dann zu Golem und Hooked schicken. Gibt's da Videos?
Ja, gibt es. Ein schönes Fazit.
Aber uns gibt's unglaublich interessanten, spaßigen anderen Content, zum Beispiel oder.
Ja. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Macht's gut. Schönen Tag.